Deutschlandfunk Nova. 100.
Deutschlandfunk Nova, ihr hört die 100. Heute die Nummer 143. Bei uns geht's heute um Hacker. Vielleicht das vorab. Meine Programmierkenntnisse sind leider stehen geblieben bei ein Ball bewegt sich über den Bildschirm. Das war damals C64. Also ich habe mich jetzt geoutet. Ich habe keine Ahnung. Niloufar, du bist im Studio.
Ich auch nicht.
Aber du kannst schön lächeln. Okay, wir machen eine Hackersendung. Wir haben keine Programmierkenntnisse, aber man muss sich das ja auch mal so vorstellen. Es ist ja egal, ob du jetzt sehr schlau bist in dieser Richtung oder nicht, ob du nah dran bist an der Szene oder nicht. Wir sind alle von Hackern betroffen, ob wir wollen oder nicht.
Total. Und bei mir ist es so, oh, die checken Dinge, die ich nicht checke, die absoluten Tech-Freaks.
Wenn man jetzt mal so die drei Geschichten nimmt, die wir haben, haben wir mehrheitlich Hacker-Geschichten, die erstmal nicht so gut ausgegangen sind oder auch, aber auch gar nicht so hehre Motive verfolgt haben. Ne? Und das also nicht ausgehen, meine ich, für Hacker und Opfer.
Genau, in der ersten Geschichte gehen wir zurück auf das Jahr 2005, als MySpace die gehypteste Seite im Netz war. Das war noch vor Facebook und so. Und wir erzählen, wie der damals 19-jährige Sami Kamka aus L.A. sein eigenes MySpace-Profil so ein bisschen aufpimpen will. Ne? Und zwar mit Hilfe von so kleinen Hacks, die er sich selber beigebracht hat. Und wir erzählen auch, wie dieser unschuldige Teenie-Streich, das kann man nämlich so nennen, völlig aus dem Ruder läuft.
Der MySpace-Hack.
Genau. Und in der zweiten Geschichte sprechen wir über etwas, was uns beiden passieren könnte. Morgen zum Beispiel. Es geht darum, dass man eines Tages seinen Computer hochfährt und plötzlich entdeckt, dass alle Daten, die man auf dem Rechner hat, einfach nicht mehr geöffnet werden können.
Ja, der blanke Horror.
Ja, der blanke Horror, weil da jemand einfach dran war und sabotiert hat und dich jetzt irgendwie erpresst. So, was man da macht, das erzählt uns Esther Göbel, weil ihr ist genau das passiert.
In der dritten Geschichte geht es total weit zurück. Da sind wir auf einmal in den 70er Jahren. Denkt man sich so, Hacker, 70er Jahre.
Computer.
Gab es doch noch gar nicht. Nee. Also niemand hatte einen PC zu Hause. Ja, da hat man das eben anders gemacht. Da hat man sich Telefone geschnappt. Captain Crunch ist das Stichwort. Und dieser Captain Crunch, der hat rausgefunden, dass man mit einer Pfeife, die er in einer Cornflakes-Packung gefunden hat, das Telefonsystem hacken kann. Das alles und mehr heute in 100 mit Stefan Beuting. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Dieses Internet, das ist ja noch gar nicht lange her, da gab es das noch gar nicht. Anfangs war das eine militärische Nutzung, dann waren vielleicht ein paar Nerds da. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Geschichte der Erde, dann wäre das vielleicht so diese Phase, wo die Erde ein lebloser Steinbrocken ist, der gerade langsam kühler wird. So, lange Zeit passiert erstmal nichts. Und dann kommt auf einmal die Kreidezeit. Paläontologen sagen dazu kambrische Explosion. Auf einmal sind ganz viele Arten da. Ne? Es kommt richtig Bewegung in die Nummer. Und auf das Internet übertragen wäre das vielleicht sowas wie das Jahr 2005. Apps gab es damals natürlich noch nicht, Cloud-Services auch nicht. Aber was es schon gab, das ist so diese Idee von Social Network. Und natürlich auch die Idee davon, dass es natürlich schön wäre, wenn du viele Likes bekommst, wenn du gemocht wirst, wenn du natürlich super viele Freunde hast. Und warum das alles mühsam aufbauen, wenn das auch mit Hacken funktioniert? Hat sich Sami Kamka gedacht. Heute ist er sowas wie ein lebendes Fossil dieser frühen Internetzeit. Und Thomas Reintjes, der erzählt seine Geschichte.
Also 2005, da ist das Internet noch eigentlich so ein bisschen wie Fernsehen. Man guckt ab und zu mal rein. Man hat es nicht ständig dabei und postet nicht permanent irgendwas. Selfies, die heißen damals noch Selbstporträts, und ins Internet gehen, das heißt damals auch meistens vor einem Computer sitzen. 90% der Leute benutzen den Internet Explorer von Microsoft und keiner hat eine Ahnung, was eine App ist, weil das erste iPhone erst 2 Jahre später rauskommt. Also das ist so ungefähr das Internet im Jahr 2005 aus User-Sicht. Wer ein Internet-Business hat damals, der sieht es vielleicht ungefähr so.
It seemed a little more wild westy and it just seemed like, I don't know, less real.
Das Internet fühlt sich damals einfach nicht so real an. Das sagt Sami Kamka aus Los Angeles. Der ist damals gerade mal 19 und schon mit 15 ist er bei seiner Mutter ausgezogen. Er hat keinen Highschool-Abschluss, aber doof ist er auch nicht. Er hat zwar die meiste Zeit seiner Jugend damit verbracht, Counter-Strike zu spielen, aber er hat was dabei gelernt, und zwar Programmieren. Er hat nämlich Cheats entwickelt, ne? So kleine Tricks, kleine Hacks, die ihm in dem Spiel einen Vorteil verschafft haben. Das ist für ihn der eigentliche Spaß. Rausfinden, wie was funktioniert und es dann für sich anpassen. Damals verdient er auch schon sein Geld mit seiner eigenen Internetfirma. Und davon kann er sogar seiner Mutter was abgeben. Die hat immer zwei Jobs gleichzeitig, um über die Runden zu kommen. Sammys Firma bietet Voice over IP an, also Internettelefonie. Ich habe mit Sammy auch übers Internet telefoniert, das ist ja heute ganz normal. Aber damals, 2005 wie gesagt, da ist das Internet noch auf einem ganz anderen Level.
At the time, there was a website that I thought was pretty interesting. It was myspace.com. It was the number one site on the internet at the time.
MySpace, gibt's das überhaupt noch? Also, ob das wirklich die meistbesuchte Seite war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es 2005 die gehypteste. Also, bevor man ein, zwei Jahre später unbedingt ein Profil bei StudiVZ braucht, muss man 2005 auf jeden Fall eine MySpace-Seite haben.
Many of my friends had profiles on there, so I thought I'd check it out and made a profile. And I pretty quickly found some simple limitations in the website. For example, the number of photos you could have was, you could only have a dozen photos on there.
Also macht Sammy sich auch ein Profil, aber er findet MySpace irgendwie nicht so toll wie seine Freunde. Er merkt nämlich ziemlich schnell, da kann man nur 12 Fotos hochladen und Profiltexte dürfen nur so und so lang sein. Aber weil er programmieren kann, denkt er sich, da müsste man doch was machen können.
So I thought it'd be fun to, you know, change various settings of, change various text on my page that you might otherwise not be able to change. And maybe add a 13th photo.
Also spielt er ein bisschen rum und dann findet er tatsächlich ziemlich schnell raus, wie er ein 13. Foto hinzufügen kann. Und zwar hackt er dafür gar nicht mal die Server von MySpace, sondern was er macht ist, er fügt Programmcode in sein eigenes Profil ein, quasi als versteckten Profiltext. Und dieser Code, der lädt dann das 13. Foto. Und mit diesem kleinen Hack kann er dann plötzlich auch alles mögliche andere an seinem Profil verändern, was andere nicht machen können. Das Problem ist nur, keiner kriegt das mit. Es ist so ein bisschen, als würde er einen genialen Streich spielen, aber dabei in seinem Zimmer sitzen und keiner kriegt irgendwas davon mit. Da hält sich natürlich für ihn der Spaß ziemlich in Grenzen. Und deswegen versucht Sammy damals, 2005, irgendwie mehr Freunde auf MySpace zu bekommen. Sein Profil ist ja noch ganz neu und die Freundesliste ist ganz leer. Und um das zu ändern, entwickelt er einen teuflischen Plan.
I just wrote a little code one night and had, when you visit my profile, you would add me as a friend. I thought that would be kind of funny.
Also was er macht ist, er baut in sein MySpace-Profil versteckten Code ein, der ihn automatisch als Freund hinzufügt, immer wenn jemand sein Profil aufruft. Also das heißt, wenn ich jetzt auf seine MySpace-Seite gehe, dann schicke ich ihm automatisch eine Freundschaftsanfrage, ohne dass ich irgendwas davon merke. Okay, schon mal ganz cool. Aber da muss doch noch mehr gehen, denkt Sammy sich. Irgendwas, womit er so ein bisschen angeben kann bei seinen Freunden.
You know, if I can show off just something fun, it's always fun to share that with your friends.
Was er jetzt vorhat, ist nämlich die Profile der User zu verändern, die sein Profil besuchen. Also MySpace-Profile, die muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Seiten aus einem Poesiealbum, wenn ihr noch wisst, was das ist. Also man kann seine Interessen in verschiedenen Kategorien angeben. Eigentlich auch so ein bisschen wie bei Facebook, ne? Beziehungsstatus, Lieblingsfilme, Lieblingsbücher und so weiter. Und eine dieser Kategorien ist auch Helden. Manche User schreiben dann da rein, dass Mutter Teresa ihr Held ist oder Madonna oder ihr großer Bruder oder so. Und Sammy denkt sich, wäre doch lustig, wenn meine Profilbesucher mich nicht nur als Freund hinzufügen, sondern auch als Held.
So I thought it'd be funny to add, but most of all, Sammy is my hero to the end. So you might have some existing heroes and it would just append my name to that list.
Ja, das ist Sammys Humor. Er findet es voll witzig, dass jetzt in allen möglichen Profilen von den Leuten, die seine Seite besucht haben, steht, aber vor allem ist Sammy mein Held. Sammy sitzt vor seinem Computer und feiert, so stelle ich mir das vor. Aber es rufen immer noch nicht genug Leute sein Profil auf. Sammy will mehr.
Maybe there's a way that I can make more people visit, so that maybe in a few days I would have 10 new friends or 20 new friends and they all said Sammy's my hero and that would be funny and I could show that off to my friends.
Also vielleicht könnte er es irgendwie schaffen, dass er so 10, 20 neue Freunde gewinnt in ein paar Tagen. Das fände er schon mal ganz cool und in einem Monat wären das dann vielleicht 100 neue Freunde. Und deshalb macht er Folgendes. Er sitzt an einem Abend Anfang Oktober 2005 vor seinem Computer und bastelt an diesem Code rum. Und was er jetzt da hinzufügt, ist, dass dieser Code sich auch selbst in das Profil seiner Besucher kopiert. Also das heißt, wenn ich jetzt Sammys Profil besuche, dann füge ich ihn als Freund hinzu, klar. Und ich bekomme Sammy ist mein Held in mein Profil geschrieben. Und ich kopiere auch den Code von seinem Profil in mein Profil. Und wenn jetzt jemand mein Profil besucht, dann fügt er Sammy als Freund hinzu und als Held und kopiert auch den Code in sein Profil und so weiter. Na, und Sammy denkt sich so, gucken wir mal, ob die Rechnung aufgeht und geht ins Bett. Aktueller Stand um 1:30 nachts ist 73 Freunde. 7 Stunden Schlaf, dann klingelt der Wecker.
In the morning I woke up and it actually had worked. But what was surprising was that, you know, instead of, let's say, 2 or 3 new friends, I had woken up to about 1,000 new friends on my profile.
Diese ganze Geschichte, die hat Sammy auch auf seiner Website aufgeschrieben. Und da steht, es sind morgens um 8.35 Uhr 221 Freundschaftsanfragen gewesen. Aber nur 2 Stunden später ist er dann schon bei 1,000 Freunden. Und erst dann wird ihm so richtig klar, dieser Code, der verbreitet sich exponentiell und immer schneller und schneller infiziert er neue Profile. Und das heißt im Computerschädlingsjargon, er hat einen Wurm oder ein Virus programmiert.
It's technically a virus or a worm. So it actually proliferates pretty quickly and is exponential.
Ja, und heute erzählt er das so locker, aber als er das damals merkt, da wird er richtig nervös. Und er will den Wurm aufhalten, er will irgendwie seinen Code stoppen, aber wie? Und ihm wird klar, es gibt keine Möglichkeit. Er kann nur da sitzen und zugucken.
I just didn't know what to do. I felt, entirely without any power and that this thing that I'd created is now out of my hands and I have nothing else I can do with it. So it's a very scary feeling for me.
Also erstmal ist er hilflos und besorgt, aber irgendwann bekommt das auch richtig mit der Angst zu tun. Er ist irgendwann so verzweifelt, dass er sogar eine anonyme E-Mail an MySpace schickt. So nach dem Motto, hey, irgendwas ist komisch bei euch, aber ich glaube, ich weiß, wie ihr das stoppen könntet.
I sent an anonymous email to MySpace and I said, hey, something weird has happened. It looks like somebody hacked my profile. I'm not sure how, but I found this weird code that's running on my profile and it looks like this. And I gave a detailed explanation of exactly everything that was happening in the code. And I think you can stop it by doing this. And I gave a detailed explanation of exactly how they could stop it.
Ja, sehr unauffällig. Aber wem will er überhaupt irgendwas vormachen? Ist doch eigentlich klar, wer der Hacker ist, ne? Sammy, der Held. Und der Sammy, der Held, der weiß auch, wo auch immer diese Geschichte hinführt. Er ist schuld. Und was ihm noch durch den Kopf geht, ist, dass der Fernsehsender Fox bzw. der Medienmogul Rupert Murdoch MySpace gerade gekauft hat. Und zwar für 580 Millionen Dollar. Also, das ist hier keine Spaß-Website, sondern hier geht's um Business. Und mit dem hat er sich gerade mal so richtig angelegt. Statt vor seinen Freunden angeben zu können, fühlt Sammy sich jetzt einfach nur richtig mies.
I felt terrible the whole day. Someone actually told me that I looked really white and they were asking why, if I was sick. Because essentially I felt sick to my stomach.
Also es hat sich in einen richtigen Horrortag verwandelt. Ihm ist schlecht, er ist blass, er fühlt sich einfach nur krank. Und in Panik löscht er dann irgendwann auch sein MySpace-Profil. Also er versucht es zumindest.
So I tried deleting my profile and says, are you sure you want to delete your profile? I said, yes. Are you absolutely sure? And I said, yes. I said, okay, we will delete your profile in 24 hours.
MySpace sagt, in 24 Stunden wird ihr Profil gelöscht. Aber der Code ist sowieso inzwischen unterwegs auf tausenden Profilen und Sammy, ja, der kann immer nur noch zugucken. Immer wieder lädt er die Seite neu, um zu gucken, was passiert. Als er 100.000, 200.000, 300.000 Freundschaftsanfragen hat und alle diese Leute sagen, Sammy is my hero, da kriegt er nochmal einen kleinen Kick. Bei 919.664 Freundschaftsanfragen macht er einen Screenshot. Und ein paar Minuten später sind es mehr als 1 Million.
And it was a little over a million that finally I was refreshing to see how quickly it was spreading. And at that point, my profile had been taken down.
Als Sammy das nächste Mal sein Profil aufruft, ist es nicht mehr verfügbar. Und andere Profile sind auch offline. Die ganze Seite ist tot.
So I went to myspace.com, just the main website. And it said, the whole website is down, the whole team is here working on it. And that's when... I felt really bad again.
Da ist es wieder, das miese Gefühl vom Morgen. es geht ihm auch so schlecht, weil er ja selber Internetunternehmer ist und weil er weiß, wie das ist, von Hackern angegriffen zu werden und wenn der eigene Laden plötzlich offline ist. Horror. Und er hat sogar so ein schlechtes Gewissen, dass er überlegt, zu MySpace zu fahren und Donuts und Kaffee vorbeizubringen, weil die, wie er, auch in L.A. sind. Macht er dann aber doch nicht. Aber Sammy geht's natürlich auch mies, weil er an sich selbst denkt. Er fragt sich, werde ich jetzt verklagt und was blüht mir da? Er hat überhaupt keinen Zweifel mehr, dass die genau wissen, wer den Wurm programmiert hat. Er wartet eigentlich immer nur darauf, dass es irgendwann an der Tür klopft. Also muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, der hat da wirklich ein paar schlaflose Nächte gehabt. Auf seiner Website schreibt er, ich warte immer noch darauf, dass MySpace mit mir Kontakt aufnimmt. Tut mir leid, MySpace. Ich liebe euch und all die tollen Sachen, die MySpace macht. Bitte verklagt mich nicht. Und es passiert nichts. Die ganze nächste Woche passiert nichts. Den ganzen nächsten Monat passiert nichts. Also außer, dass Leute anfangen, T-Shirts zu verkaufen, auf denen steht, Sammy is my hero. Sammy schwört, er hat nichts damit zu tun, aber was zum Angeben sind die Shirts auf jeden Fall. Und irgendwann denkt er sich, vielleicht war es auch alles gar nicht so schlimm.
I wasn't stealing cookies, I wasn't stealing any credentials. I mean, literally, this was a prank. Yeah, it just gone wrong.
Er denkt sich halt, ich habe ja nichts gestohlen, keine Passwörter oder Zugangsdaten oder so, sondern ja, es war einfach nur ein Streich, der ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Aber dann stellt sich raus, so sieht man das bei MySpace leider nicht und bei der Polizei auch nicht. Ein halbes Jahr dauert es, aber dann kommen sie doch noch bei Sammy vorbei. Und zwar direkt mit einem Dutzend Mann stehen sie bei ihm vor der Tür. Und zwar nicht nur die Polizei, sondern sogar der Secret Service, der für Wirtschaftskriminalität zuständig ist. Weil selbst wenn sein Hack nur ein blöder Streich war, innerhalb eines Tages hat er immerhin 1 Million Menschen betroffen. Und Sammy sagt selbst, man hätte den Code auch leicht für irgendwas Gefährliches benutzen können. Ja, und deswegen stehen jetzt die Cops vor der Tür mit einem Durchsuchungsbefehl. Sie nehmen alles mit, was einen Computerchip hat. Nur was sie nicht mitnehmen, das ist Sammy. Und das macht ihn fast fertig.
I guess the biggest thing that was hard for me was actually dealing with the unknown.
Wegen dieser Ungewissheit. Komme ich jetzt in den Knast oder komme ich mit einer Geldstrafe davon? Oder droht mir da was ganz anderes? Und deswegen frage ich ihn, was ihm denn lieber wäre. 10 Jahre Knast oder lebenslanges Internetverbot?
Would you rather go to prison for 10 years or would you rather not touch computers for the rest of your life?
That's a good question. Prison for 10 years? Well, it's easy. I don't know. That's a really good question.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich finde, das kann man fast gar nicht entscheiden. Ein Leben ohne Internet? Unvorstellbar, aber 10 Jahre Gefängnis, das geht eigentlich auch überhaupt nicht. Aber im Endeffekt sagt dann Sammy, der Internetunternehmer, naja, bei Internetverbot, da muss ich mir dann eben einfach ein neues Betätigungsfeld suchen.
It could also be really interesting to start a new life in some other realm, some other area. So, you know, new challenges are always fun.
Ja, und das ist dann tatsächlich das, was auf ihn zukommt im Jahr 2006. Da droht ihm der Staatsanwalt mit Knast. Ein halbes Jahr lang hofft Sammy, dass er da drumrum kommt. Und dann gibt es eine außergerichtliche Einigung. Sammys Anwalt handelt raus, dass er $20,000 Geldstrafe zahlen muss, 720 Sozialstunden leisten muss und bis auf Weiteres keinen Computer mehr anfassen darf, außer einem einzigen Arbeitscomputer, der aber offline sein muss.
It was difficult the first week, but honestly, I got used to it. You know, I started doing other things, I started reading books, I started going out, socializing a lot more, and I think we adapt pretty quickly. So fortunately, I think it was a really good experience for me, especially because I was on the computer all the time before then. So I spent my entire life just on the computer and this was a new era.
Computer waren ja für die letzten 10 Jahre oder so wirklich sein Leben, sein größtes Hobby und dann später auch sein Job. Und auf einmal ist er abgeschnitten davon und abgeschnitten auch von der Welt, vom Internet. Das ist schon hart am Anfang. Aber dann, sagt er, gewöhnt er sich dran. Statt die ganze Zeit vorm Rechner zu hängen, geht er jetzt mehr raus, liest Bücher. Und statt mit Freunden in ICQ oder AOL Instant Messenger zu chatten, trifft er sie jetzt. Und Sammy sagt, das ist für ihn quasi eine neue Ära. Er kann sogar seine Firma weiter managen, offline. Okay, also alles super eigentlich. Aber trotzdem hofft Sammy, dass es nicht für immer so bleibt. Denn wenn er sich an alles hält, dann sollen diese Auflagen wieder gelockert werden. Und das passiert dann auch, 3 Jahre später. Da entscheidet ein Gericht, Sammy darf wieder ins Netz. Und er fängt dann auch wieder an zu hacken. Nur hackt er jetzt nicht mehr andere, sondern sich selbst.
I make sure, okay, am I not affecting someone else's machines, not affecting someone else's systems or network. If I'm, let's say, trying to hack into something, let's say a phone, make sure it's my own phone. Like, I should go buy a phone and then do this to myself, not someone else.
Sammy wollte ja nie irgendjemandem schaden. Ne? Er wollte ja einfach immer nur seinen Spaß haben. Und im besten Fall findet er dann bei seinen Hacks auch noch eine Sicherheitslücke, bevor die jemand anders findet, der vielleicht böse Absichten hat. Und sein anderes Ziel, ein bisschen anzugeben, das hat er sogar auch erreicht. Edward Snowden hat enthüllt, dass einer von Sammys Hacks von der NSA verwendet wurde. Und das, sagt er, macht ihn ein bisschen stolz.
It was honestly a little exciting.
Sammy genießt die Anerkennung, die er bekommt. Und die bekommt er auch für andere Sicherheitslücken, die er findet und die dann geschlossen werden. Eigentlich so wie bei MySpace, weil die Tricks, die er da benutzt hat, die funktionieren heute nirgendwo mehr. Das ist alles Geschichte. Aber was es immer noch gibt aus dieser Zeit, das sind die Sammy is my hero T-Shirts. Die kann man immer noch bestellen.
Thomas Reintjes war das mit der Geschichte von Sammy Kamka, der es geschafft hat, sich selbst zum Helden zu hacken, in dein 100 übers Hacken. Und Niloufar, du weißt noch was darüber, was der heute so macht.
Ja, man könnte sagen, dass er Seite gewechselt hat. Er hat ja im Beitrag gesagt, dass er wieder angefangen hat zu hacken, dass er Sicherheitslücken finden will, damit sie geschlossen werden und so weiter. Und genau das macht Sammy Kamka nämlich heute. Der ist Security-Berater für Unternehmen. Tja.
Happy End.
Happy End.
Deutschlandfunk Nova 100.
Im Verlauf dieser Vorbereitung der Sendung ist bei mir was passiert. Dieses Wörtchen hacken, das ist bei mir ein paar Mal von der positiven Seite zur negativen gerutscht. Und dann habe ich mich erinnert, nee, stimmt, es gibt ja auch die guten. Niloufar, sag mal, wie ist das bei dir?
Ja, natürlich denke ich auch an so Sachen wie Sabotage oder Manipulation und Zerstörung und so. Aber bei mir ist definitiv auch die andere Seite dazu, dass ich beim Hacken auch an politische Aktivisten denke. Ne?
Also die wie sind da alle
diese,
drin.
Ja, wie diese Anonymous-Typen zum Beispiel.
Wir haben aber gleich auch noch eine Geschichte, da geht es eben darum, ich bin gehackt worden, da hörst du ja schon, okay, das hat was mit Crime zu tun und das ist nicht so schön. Also früher gab es so eine Bezeichnung, Cracker hieß die, und das waren dann eben die Leute, die keine hehren Ziele hatten, mhm, und die Hacker waren die Guten. Habe ich jetzt aber ewig nicht gehört.
Ich auch nicht. Ich kann mich auch an diese Unterscheidung wie aus den 90ern, wollte ich sagen, das stimmt nicht, aber vor 10, 12 Jahren so hat mir ein Freund das so erklärt. Das ist ja das, was wir gleich in der nächsten Geschichte von Esther Göbel hören. Ne? Da geht es ja wirklich um Erpressung, Daten gegen Geld und so.
Ja, diese Typen, die eben Schindluder getrieben haben, die hießen eben Cracker oder auch Script Kiddies. Also das ist so ein Begriff, der macht doch mal klar, Script-Kiddies benutzen Schadsoftware und treiben damit Schindluder. Das ist aber Software, die sie gar nicht selber programmieren können. Also die nutzen einfach nur das Wissen von anderen für einen schlechten Zweck. Und ich habe nur mal gedacht, wo kommt denn eigentlich dieses gute Bild vom Hacker her? Und dann ist mir Nika Bertram eingefallen. Das ist eine IT-Journalistin, die habe ich vor Jahren getroffen, als ich mal bei einer Veranstaltung vom Chaos Computer Club war. Und ich habe sie noch mal gefragt, gut oder böse, ist das eigentlich auch eine Frage, die die Hackerszene beschäftigt?
Früher war Hacken ja so irgendwie Spielerei und so. Und ich finde, heute ist es halt wirklich eine politische, Riesenmachtinstrument. Ne? Es wird halt irgendwie immer wichtiger, sich auch der Verantwortung zu stellen, die man da hat, mit den Fähigkeiten halt. Ne?
Also vom Ethos her, von Selbstverständnis, sind Hacker eigentlich Typen, die die Welt verändern wollen zum Besseren. Und Nika hatte eigentlich auch ein paar Beispiele.
Da hatte irgendjemand jetzt ein Konto gehackt und offengelegt, was die Kommunikation, glaube ich, bei der AfD genau, wie das da ablief. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz legal gewesen, aber dadurch hat man mitbekommen, was die da wirklich vorhaben. So ein legaleres, positives Beispiel finde ich so Projekte wie zum Beispiel Abgeordnetenwatch, wo man halt ein Portal erschafft, um Leuten zu ermöglichen, direkt in Kontakt zu treten mit den Abgeordneten. Um halt, also das wäre dann aber Hacking verstanden im Sinne von einer weiteren Definition in Form von größerer Beteiligung, um halt Bürgerbeteiligung zu ermöglichen.
Ja, das sind ja die Guten, ne, was die Nika da beschreibt. Das ist ja etwas, was viele so nicht wahrnehmen, weil im Fokus immer irgendwie diese kriminellen, boshaften Sachen stehen.
Weil die besser durch die Presse gehen, was weiß ich. In der Szene heißt sowas dann, dieses Boshafte, destruktiv.
Also da gibt es zum einen die Möglichkeit, die Meinungen der Wähler direkt zu manipulieren mit zum Beispiel der Streuung von Fake News, Fake Twitter-Accounts oder Micro-Targeting, zielgerichteter, ja, fast Desinformation, die man den Leuten schicken kann. Dann aber natürlich auch bewusste Wahlmaschinenmanipulation, den Eingriff im Wahlprozess selber. Aus diesem Grund, weil es diese Gefahr gibt, gibt es in Deutschland eben aber auch nur noch die Papierwahl. Seit neuestem gibt es aber auch Bedenken, dass es unsicher sein könnte bei der Auswertung dieser Papierwahlergebnisse durch die Software im Nachhinein, dass da eingegriffen werden könnte. Also das wären so die Beispiele, wo aktuell im Wahlkampf jetzt was schiefgehen könnte.
Das ist ja eine komplett andere Nummer, ne? Als dass man nur eben so ein paar hundert Euro irgendwie erpresst. Das ist ja, das bedroht ja wirklich die Gesellschaft.
Ja, genau. Und das ist auch im Prinzip so Nikas Einschätzung dazu. Sie sagt so, diese dunkle Seite der Macht, die hat gerade ziemlich die Oberhand.
Meine Sicht darauf wäre, dass es früher eher so in Richtung einer fast Star Wars Mythologie ging. So arbeitet man für die dunkle Seite der Macht oder bleibt man ein Jedi-Ritter. Und meiner Meinung nach ist das sehr viel ernster geworden in den letzten Jahren. Also die Bedrohung, die Verantwortung auch. Wie wir ja seit Spider-Man wissen, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Die ist sehr viel größer geworden in letzter Zeit. Es kann sehr viel mehr Schaden angerichtet werden, gerade durch die zunehmende Vernetzung der Systeme, durch Smart Cities, durch militärische Systeme. Also es kann sehr viel mehr Schaden angerichtet werden. Deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, dass jeder Einzelne, der diese Fähigkeiten besitzt, sich überlegt, sehr genau überlegt, für wen er arbeitet oder was er tut.
Deutschlandfunk Nova 100.
Normalerweise dürfte die nächste Geschichte eigentlich gar nicht Teil unserer 100 sein. Es geht ja um Hacker. Und Hacker selbst sagen, wer seine Computerskills dazu benutzt, Dinge einfach nur kaputt zu machen, zu zerstören oder andere zu betrügen oder zu erpressen, der darf sich eigentlich gar nicht als Hacker bezeichnen. Die Geschichte von Esther Göbel haben wir trotzdem drin, weil sie einfach zigtausendfach vorkommt. Ständig und weil die Leute, denen das passiert, sich gehackt fühlen. So eben wie die Journalistin Esther Göbel aus Berlin. Esther, erzähl mal bitte, was passiert ist.
Ich saß in Neukölln, habe gearbeitet. Es war kurz vor Mittag. Ich musste los, weil ich eine Verabredung hatte. Und dann schloss ich mein Dokument, an dem ich arbeitete, ganz normal. Und hatte auf meinem Desktop ein Foto abgelegt aus meinem letzten Urlaub in Schweden. Das war noch nicht lange her. Ich wollte das noch mal kurz anklicken. Und dann öffnete sich das nicht. Da habe ich aber noch nichts Schlimmes vermutet. Dann ist mir noch kurz was eingefallen in meinem Text, wollte dieses Dokument nochmal öffnen. Und das öffnete sich dann aber auch nicht. Und dann sah ich, das hatte sich irgendwie umgeschrieben und da stand nun, es sei gar kein Dokument mehr, sondern ein MP3-File. Und das war so ein Moment, wo ich dann so stutzig wurde. Dann habe ich mal wahllos eine andere Datei angeklickt, die in irgendeinem Ordner lag. Und das war dann auf einmal auch ein MP3-File. Und da wurde mir dann zum ersten Mal so ein bisschen heiß und auch ein bisschen mulmig im Bauch. Und dann habe ich nacheinander immer mehr Dateien angeklickt. Und es waren alles MP3-Files. Also keine Datei ließ ich mehr öffnen. Und da wurde mir dann klar, Mist, hier ist echt eine Katastrophe im Anmarsch.
Esther, du besitzt vor deinem Rechner und deine Dateien werden alle umgewandelt durch Geisterhand. Also was hast du da als nächstes gemacht?
Ich saß dann relativ fassungslos vor meinem Laptop und weiß auch noch, dass ich so ein Stück mit meinem Bürostuhl zurückrollte, weil ich auch Angst bekommen habe. Also das ist wirklich so, man muss sich das vorstellen, wie als ob der Computer ferngesteuert wird. Selber kann man nichts mehr machen, weil keine Datei lässt sich mehr öffnen. Und dann ploppte auf meinem Desktop so ein schwarzes Fenster auf mit weißer Schrift. Und da stand dann in englischer Schrift, ja, hier nehmen Sie zur Kenntnis, Sie sind Opfer eines Trojaners geworden, alle Ihre Dateien sind verschlüsselt, aber, so nach dem Motto, und es war die Dreistigkeit in dem Ganzen, Sie haben ja die Möglichkeit, diese Dateien zurückzubekommen, denn Sie müssen einfach nur im Deep Web diese bestimmte personalisierte Adresse angeben und dann zahlen Sie 1,2 Bitcoins, 400 Euro und dann kriegen Sie einen Schlüssel und können Ihre Dateien entschlüsseln.
Jetzt denkt man ja, das ist ja wie bei so einer Grippe, wo du immer denkst, boah, Mist, was habe ich denn gemacht? Ne? Bin ich irgendwie mit nassen Haaren rausgegangen oder habe ich jemandem die Hand geschüttelt? Hast du eine Ahnung, wie du dir dieses Ding eingefangen hast?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung. Ich habe dann natürlich angefangen zu recherchieren und bin dann erstmal darauf gekommen, dass ich wenigstens nicht die Einzige war, der das passiert ist, weil man fühlt sich auch ziemlich blöd in so einem Moment. Und ich habe dann eben in der Recherche auch gelernt, man kann sich das einfangen, zum Beispiel durch eine gefakte E-Mail, durch einen gefakten Anhang, den man dann öffnet. Aber ich konnte mich auch nicht daran erinnern, dass ich jetzt irgendwas Verdächtiges geöffnet habe. Also es muss so gewesen sein, aber bewusst habe ich es nicht gemerkt.
Du sitzt an deinem Rechner, du wolltest eigentlich arbeiten, hast dann leider noch mal ein paar Schlittschuhfotos angeklickt und die haben dann auf einmal das ausgelöst, von dem du jetzt gerade erzählst. Einfach mal, um zu verstehen, wie wichtig ist denn dein Computer? Wie wichtig war denn das, was du da gerade gemacht hast? Oder wie stark rausgehauen hat dich denn eigentlich zu diesem Zeitpunkt dieser Hackerangriff?
Also erstmal hat mich das beruflich aus meinem Zeitplan total rausgehauen. Das war so eine Phase, wo ich sehr viel Stress hatte. Normal arbeiten war ja da nicht mehr. Meine Dateien, die ich schon fertig geschrieben hatte für dieses Projekt, die waren erstmal auch verschlüsselt. Das war das Erste, was mir so durch den Kopf schoss. Verdammt, was mache ich jetzt, meine ganze Arbeit? Ich habe Deadline nächste Woche. Fuck, auf gut Deutsch gesagt. Und dann, erst so als es dann so durchsickerte, ist mir dann auch aufgefallen, persönlich war auf diesem Computer klar, wie wahrscheinlich bei den meisten anderen, mein ganzes Ich eigentlich drauf. Also ganz viel Musik, Songs, die ich auch vor 10 Jahren gehört habe schon, Fotos, eben Urlaubsfotos, Fotos von meiner Familie, Fotos von meinem Freund, Arbeitsproben, Zeugnisse, meine ersten Texte, Steuerunterlagen, alles.
Aber davon gab es doch sicher ein Backup, oder?
Nein.
Nein.
Man weiß, genau, das kam dann auch noch dazu, dass ich habe mich schon relativ, also schon sehr nackt gefühlt und hilflos und dazu kommt so ein Gefühl von ganz großer Scham, weil man natürlich weiß, ich hätte das alles besser backuppen müssen und zwar regelmäßig, aber man macht das nicht. Das ist so wie, man soll immer Zahnseide benutzen und wie oft macht man das dann, also... Na, gut.
Ja, genau, man weiß es besser. Aber jetzt ist ja schön, dass du da so ehrlich drüber sprichst. Sagen wir also nochmal, um die Situation zu rekapitulieren. Esther hat einen Laptop, da ist alles drauf, beruflich wie privat. Der Laptop ist gehackt. Was hast du da gemacht?
Ich habe dann in meinem Panikgefühl, weil ich auch total überfordert war, gedacht, oh Gott, wer kann mir helfen? Und dann habe ich einen Kumpel angerufen, der sich auskennt mit Kryptografie, also mit der Verschlüsselung von Daten und meinte zu meinem Kumpel, du musst sofort kommen, es ist was ganz Schlimmes passiert, mein Computer, ich habe hier irgendwas, ich weiß nicht, komm bitte vorbei. Mein Kumpel hat mich dann erstmal beruhigt und meinte, ja, er kommt, sobald er kann. Ich bin dann nach Hause gefahren in meine Wohnung und saß da sehr nervös und hilflos rum, bis mein Kumpel dann kam und dann hat er sich alles angeschaut und wir saßen dann so zusammen vor meinem Laptop und mein Kumpel wurde immer stiller und hat gar nichts gesagt und ich wurde immer nervöser und habe meine Hände so geknetet und schwitze dann auch. Dann hat er sich das ein bisschen länger angeschaut und sagte dann nur irgendwann, ja, okay, Esther, es sieht schlecht aus, du hast dir einen Verschlüsselungstrojaner eingefangen und zwar ein Ransomware. Und es ist so eine bestimmte Art von Trojaner, die eben Geld von dir erpresst. Und irgendwann meinte mein Kumpel dann auch so, Esther, es gibt genau erstmal 2 Möglichkeiten. Entweder wir besorgen jetzt diese Bitcoins und du zahlst in der Hoffnung, dass du den Schlüssel zurückbekommst oder du übst dich im Loslassen, dann sind deine Daten weg.
Jetzt gibt es halt einen pragmatischen Weg, der hat aber irgendwie so einen Nachgeschmack. Du gibst den Hackern das Geld, die Sache ist wahrscheinlich dann damit gegessen. Oder aber du bleibst irgendwie standhaft und sagst, Verbrechen darf sich nicht lohnen. Wie hast du dich da entschieden?
Die Sache mit diesem Trojaner und mit diesen Geldzahlen ist auch, dass man gar nicht weiß, ob man den Schlüssel wirklich bekommt, wenn man dieses Geld zahlt. Man bekommt eben am Anfang so eine personalisierte, wie eine personalisierte Adresse. Dann geht man ins Deep Web, dann gibt man diesen Link ein und dann ist man an der richtigen Stelle, um diese Bitcoins zu überweisen. Dann kann man da sogar, und das ist echt der Gipfel der Dreistigkeit, mit diesen Erpressern Kontakt aufnehmen durch
so ein
Chatfenster. Nee, ich habe mich nur unglaublich aufgeregt. Also wir haben uns das angeguckt, mein Kumpel und ich, weil ich schon wissen wollte, so nach dem Motto, ich will wissen, wie mein Feind aussieht, so ungefähr, weil das ja alles total schwammig ist. Also man hat ja auch kein Bild von diesen Leuten. Ich habe mir dann auch vorgestellt, was sind das für Typen, die da jetzt in irgendeinem Kabuff sitzen und so nach dem Motto, irgendwelche Leute abzocken und reich werden mit dieser Kohle. Und ich war echt total verzweifelt. Also es hat mich nur noch wütender gemacht. Und dann hat sich bei mir auch so eine Trotzreaktion eingestellt. Also ich war total wütend auf diese Leute und dachte auch so, nee, auf gar keinen Fall, euch zahle ich nichts.
Aber wenigstens die Chance darauf, deine beruflichen Daten weiter wieder zurückzukriegen, dieses Projekt fortführen zu können, die Bilder, die Musiken, alles aus deiner Jugend, das hat dich nicht dazu bewogen, 400 ich sag mal, 400 Euro hätte man jetzt verschmerzen können, ne?
Genau, ich dachte auch erst, okay, komm, 400 Euro, das ist jetzt nicht so viel in Anbetracht der Tatsache, was ich dann alles zurückbekomme, eventuell, oder was mir jetzt alles fehlt. Aber es ist auch so, dass man sich nicht sofort entscheiden muss, sondern, das ist auch noch sehr perfide, man bekommt dann eine gewisse Zeitspanne, in der man sich überlegen kann, was man tun will. 5 Tage waren es bei mir. Diese Deadline läuft so tick-tack in deinem Kopf. Und ich habe mir eben dann in diesen Tagen alle möglichen Szenarien überlegt. Die sind auch clever, diese Hacker. Die wissen genau, wie wichtig Menschen diese Daten sind, weil da eben Erinnerungen einfach drin stecken, abseits vom Beruflichen. Die wissen auch, okay, 5 Tage braucht man ungefähr, damit man sich Gedanken machen kann. Und die wissen auch, 400 Euro ist so eine Summe, die kann man noch verschmerzen.
Das, ne, habe ich auch gedacht. Die liegt genau auf so einer Schwelle. Genau. Das ist noch nicht so mega unverschämt.
Genau.
Ist aber, tut aber auch weh. Das heißt, wahrscheinlich kommt ein schönes Sümmchen zusammen, wenn das ein paar Leute bezahlen.
Genau, aber es ist eben noch so niedrig, dass man sagt, okay, komm, Augen zu und durch, 400 Euro, okay, dafür kriege ich meine ganzen Sachen zurück.
Wie hast du dich dann entschieden?
Ich habe mir diese beiden Szenarien in meinem Kopf nochmal angeguckt, entweder ich zahle oder ich lasse es, und habe mich dann gefragt, wie wichtig ist es wirklich, diese Daten zu besitzen? Wie sehr hänge ich wirklich da dran? Wie oft gucke ich zum Beispiel diese Fotos eigentlich an, die da drauf liegen? Wie oft höre ich die Musik noch, die ich vor 10 Jahren angehört habe? Wie oft lese ich alte Briefe durch, die ich irgendwann mal geschrieben oder bekommen habe, und habe dann festgestellt, wie mit alten Lieblingsklamotten, die man aber nur noch einmal im Jahr trägt, irgendwie hängt man an denen, eigentlich braucht man sie aber nicht mehr. Und habe gleichzeitig dann beschlossen, weil ich auch so wütend war auf diese Hacker, dass ich das nicht teilen will. Das war dann so eine Trotzreaktion. Ich habe das dann nicht eingesehen. Und dann beschlossen, alles klar, dann übe ich mich tatsächlich lieber im Loslassen.
Ihr nicht, ich lass lieber los. Was hast du da mit deinem Rechner gemacht? Wie ging es dann weiter?
Man entwickelt ja so innige Verhältnisse zu solchen Geräten, wie das kennt, glaube ich, jeder von seinem Handy, eben weil da alles drin ist. So war das auch bei meinem Laptop. Und das hatte sich dann geändert. Also ich bin dann sehr misstrauisch meinem Laptop gegenüber geworden. Wir hatten kein gutes Verhältnis mehr, sagen wir es so.
Obwohl er gar nichts dafür konnte.
Genau, obwohl er nichts dafür konnte, aber das emotional kann man das dann so nicht mehr trennen. Und es war aber ganz klar, der Laptop muss quasi platt gemacht werden, da muss alles neu installiert werden und die verschlüsselten Daten müssen auch runter. Also habe ich das einem anderen Bekannten gegeben, der hat die ganzen verschlüsselten Daten auf eine externe Festplatte gezogen, hat alles platt gemacht und Software neu installiert.
Okay, der Rechner platt. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast die Daten dann auf eine externe Festplatte migriert. Aber warum denn? Die waren doch eigentlich eh verschlüsselt.
Ich habe mich im Loslassen geübt, aber das ist gar nicht so einfach. Also die Daten jetzt einfach zu löschen oder so, das ging auch nicht. Ich habe mich dann besser damit gefühlt, die abzulegen und in meine Schublade zu schieben. Das war die eine Sache. Und außerdem gab es so einen Hoffnungsstängel noch, an den habe ich mich dann doch so ein bisschen geklammert. Nämlich mein Kumpel hatte mir gesagt, es kann auch sein, weil es gibt immer irgendwelche Hacker, die versuchen, diese Trojaner zu knacken, so aus sportlichem Ehrgeiz. Und mein Kumpel meinte, leg die Daten mal ab, lass sie liegen und wir gucken einfach und warten. Vielleicht gibt es in ein paar Monaten irgendjemand, der einen Fehler gefunden hat oder der das knacken konnte.
War die Hoffnung berechtigt?
Tatsächlich war sie berechtigt. Es war so ein bisschen wie in einem Film, weil ich irgendwann Monate später, da war es schon Sommer, ich war in Italien im Urlaub, rief mich mein Bekannter an und meinte, ja, Essa, wie ist es im Urlaub? Ja, ich schicke dir liebe Grüße. Ach ja, und PS, wenn du nach Hause kommst, da warten 52.000 Dateien auf dich.
Jawohl.
Und ich habe das dann erst überhaupt nicht verstanden und war so, ja klar, ist nicht lustig, da machen wir immer noch keine Witze drüber. Stellte sich aber raus, irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Experte, der irgendwo auf der Welt saß, hatte einen Fehler in diesem Programm gefunden. Und nun konnte man ja mit diesen Verbrechern Kontakt aufnehmen über so ein Chatfenster, wenn der eigene Computer infiziert worden war. Und der hatte einfach diese Verbrecher angeschrieben und meinte, Leute, haha, ich habe einen Fehler gefunden, wollt ihr nicht den Masterschlüssel raushauen? Und tatsächlich haben die das dann gemacht. Und mit diesem Masterschlüssel konnte man dann seine Dateien entschlüsseln.
Du bist gehackt worden, du bist kein Backup-Typ, das heißt also, das hat dich richtig hart getroffen, 400 Euro zahlen oder nicht zahlen, du hast dich dafür entschieden, für die harte Tour nicht zu zahlen und am Ende hast du die Dateien. Was bleibt jetzt so am Ende nach dieser Geschichte für dich übrig, dein Verhältnis zu Dateien und Sicherheit im Netz?
Man kann quasi sagen, ich habe vielleicht 2 Sachen gelernt. Also das erste ist, dass ich tatsächlich jetzt öfter meine Daten extern abspeichere, auch nicht in der Cloud, weil auch da kann so ein Trojaner die Dateien verschlüsseln, sondern ich speichere die dann extern ab, also große Geschichten, an denen ich arbeite. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, auch weil ich misstrauischer geworden bin. Ich habe so ein Stück Grundvertrauen vielleicht verloren. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich ein bisschen unabhängiger vielleicht davon geworden bin.
Meine Daten sind gar nicht so lebenswichtig, wie ich eigentlich glaube, dass sie lebenswichtig sind oder sowas.
Genau, also was zum Beispiel ja passiert ist, nachdem mein Bekannter mir dann gezeigt hat, wie ich die alle wieder entschlüsseln kann, dachte ich, ja klar, jetzt mache ich das mit allen meinen Dateien, das ist ein bisschen aufwendig, aber tatsächlich habe ich das nur mit einem Teil gemacht und die anderen liegen immer noch verschlüsselt auf meiner Festplatte. Also die Daten, an denen man vermeintlich so doll hängt, sind am Ende doch nicht so wichtig.
Das sieht man dann erst so aus dem Abstand, aus der Entfernung.
Ja, würde ich schon sagen, weil es wirklich so ist, ich glaube, der Mensch neigt einfach dazu, tolle Momente, die man erlebt hat, wichtige Momente als Erinnerung festspeichern zu wollen, weil genau das macht man ja, indem man Musik speichert, indem man Fotos macht und die ablegt, indem man Dokumente speichert. Das ist ja nichts anderes als Erinnerungen und die will man eben gerne behalten. Aber man schaut die sich dann eben doch in den allermeisten Fällen nicht oft an.
Esther Göbel, wie sie von Hackern erpresst wurde und dabei gelernt hat, jetzt vorsichtiger mit ihrem Computer umzugehen. Und auch gelassener mit ihren Daten.
Deutschlandfunk Nova 100.
Bei dem Begriff Hacker haben wir ja schon gesagt, da gibt es ein paar Unschärfen. Aber wohl die meisten würden ja sagen, so Stichwörter wie Computer oder Code, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber in den frühen Jahren, da gab es noch andere Werkzeuge. Zum Beispiel eine Plastikpfeife aus einer Cornflakes-Packung. Die spielt nämlich in unserer nächsten Geschichte eine wichtige Rolle. Es ist eine kleine Plastikpfeife, die Anfang der 70er Jahre in den USA verschenkt wurde. Das war eine Zugabe in jeder Packung Captain Crunch Frühstück-Cereals. Und wenn man diese Pfeife reinbläst, dann gibt es einen ganz schrillen, fast unangenehmen Ton. Der hat wahrscheinlich ein paar Eltern damals die Nerven geraubt. Aber dieser Ton, der konnte noch was anderes. Ein paar Technikfreaks haben damit damals amerikanische Telefonnetze gehackt. Mit dieser Plastikpfeife. Und einer, der da mitgemacht hat, war John Draper. Ja, und was anfangs eigentlich nur ein Spaß war, das lief irgendwann ziemlich aus dem Ruder. Theresa Steudel, die hat mit John Draper gesprochen, hat die Geschichte recherchiert und ist jetzt bei mir im Studio. Erzähl mal, was da damals passiert ist.
Ja, die Pfeife, von der du gerade gesprochen hast, in dieser Crunch-Cornflakes-Packung, die gab es erst 1971. Und wir müssen aber noch ein paar Jahre zurück, nämlich ins Jahr 1969. Damals ist Richard Nixon von den Republikanern gerade Präsident geworden. Diese ganze Flower-Power- und Hippie-Bewegung, das ist alles so allmählich am Ausklingen. Und in den Staaten, in der Nähe von San Francisco, entsteht jetzt so langsam das Silicon Valley. Und darum ziehen da auch ganz viele Technik-Freaks hin. Und John Draper, der ist einer von denen. Der ist damals so 26 Jahre alt, hat ganz zerzauste schwarze Haare, er kifft gerne und er studiert Ingenieurwesen. Und in seiner Freizeit cruist er immer mit seinem VW-Bus durch die Gegend und sendet aus diesem Bus heraus sein eigenes Piratenradio.
Piratenradio aus dem VW-Bus, weißt du, was da Inhalt war, was der da gesendet hat?
Ja, eigentlich sendet er nur so seine Lieblingssongs, er nennt sich DJ Draper und zwischendurch fragt er immer mal wieder nach, wenn ihr mich hört, dann ruft doch mal an.
Ruft jemand an? Gibt's da jemanden draußen?
Nö, es ruft keiner an, monatelang. Es vergehen Monate und es ruft keiner an, aber irgendwann, da ist er gerade am Basteln, ja, da klingelt dann doch das Telefon.
Ah, wer ist dran?
Ein gewisser Joe, das ist auch ein Technikliebhaber und die beiden quatschen ein bisschen. John will die ganze Zeit über sein Radio reden, aber Joe ist da eher so halbherzig dabei, wenn es ums Radio geht. Und was er viel interessanter findet, das sind Telefone. Und das kann John erstmal nicht nachvollziehen. Er denkt sich eher, okay, nur Idioten finden Telefone spannend. Aber dann erzählt ihm Joe tatsächlich was Interessantes, nämlich, dass er herausgefunden hat, wie man umsonst telefonieren kann.
Ich meine, jetzt muss man mal überlegen, wir sind ja heute im Zeitalter von Telefonen, Flatrates gewöhnt, dass das nichts kostet. EU-Roaming-Gebühren sind gesunken. Damals gab es ja wirklich Telefonanrufe, die richtig viel Geld gekostet haben. Also früher, du wurdest auch von deinen Eltern ermahnt, telefonier bitte nicht so lange, das kostet zu viel Geld. Und wenn ich mich in die Zeit zurückversetze, denke ich mir, so ein Trick hätte natürlich schon geholfen.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, John ist vor allen Dingen neugierig, wie das denn jetzt funktionieren soll. Und deswegen fragt er auch gleich, ob er denn mal vorbeikommen kann. Und Joe sagt, ja klar. Und wenige Stunden später steht er vor der Tür, klingelt, der Vater von Joe macht ihm auf und führt ihn in ein Zimmer. Und da findet John eine Gruppe von Teenager-Kids, die alle schon so 10 Jahre jünger sind als er. Und der findet auch eine Orgel und die ist an ein Telefon gestöpselt.
Warum sollte es sinnvoll sein, eine Orgel an ein Telefon zu stöpseln? Was machen die da?
Das fragt sich John tatsächlich auch erstmal. Aber er kommt gar nicht dazu zu fragen, denn gleich nachdem er da reinkommt, will Joe ihm auch erklären, wie man das jetzt denn halt macht mit dem kostenlos Telefonieren. Und die Jungs erklären ihm, dass sie eben alles, was sie dafür brauchen, um Telefone zu hacken, ein paar ganz bestimmte Töne sind. Töne, die eben genau diese Orgel erzeugen kann. Und das hat mir John Draper im Interview erzählt.
Jimmy banged out the multi-frequency tones for making a free call. I couldn't believe it. You mean all you had to do is to send the 2600 hertz down the phone line and you get this little chirp sound and then the line goes dead and then you just bang out these tones and he says, yeah, that's all you have to do.
Ja, was John da erzählt, ist im Grunde genommen der ganze Hack. Das kannst du dir so vorstellen. Einer der Jungs nimmt den Hörer vom Telefon ab, er wählt eine Nummer, es tutet und dann fängt der Junge, der da an der Orgel sitzt, Jimmy, der fängt plötzlich an, in die Tastatur zu hauen. Er spielt einen ziemlich hohen Ton ab, genau genommen eben auf einer Frequenz von 2600 Hertz. Und das Telefon, das bis eben getutet hat, das macht jetzt nur ein leises Klickgeräusch und danach passiert nichts mehr. Und dann spielt dieser Junge an der Orgel plötzlich wieder ein paar neue Töne. Es tutet wieder und am anderen Ende geht jemand ran.
Für mich klingt das jetzt alles so ein bisschen kompliziert und einfach zugleich. Also du kannst mit einem Ton einer bestimmten Frequenz sozusagen eine Leitung manipulieren von einem Telefon. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so ähnlich. Also erstmal muss man wissen, dass die amerikanische Telefongesellschaft Mabel damals die Signaldaten durch Töne verschlüsselt hat. Und diese Töne konnte man eben leicht messen, unter anderem mit einem Frequenzmesser. Und die dann eben auch leicht nachahmen. Und damit kannst du deinem Telefon dann quasi eine Anleitung geben, wie es jetzt genau zu funktionieren hat.
Ja, wie hat das jetzt genau geklappt? Also sie hatten die Töne, sie wussten, dass das prinzipiell funktioniert. Aber wie konnte man mit denen kostenlos telefonieren?
Da gibt es einen kleinen Trick und wir machen das jetzt am besten Schritt für Schritt. Also Schritt 1, du rufst eine kostenlose Servicenummer an. Und bei deinem Anbieter wird jetzt eben registriert, dass du dir jemanden anrufst.
Dann sagt er mir, Anruf ist kostenlos.
Genau, kostenlos. Die Leitung wird jetzt aufgebaut, es tutet und jetzt kommt Schritt 2. Noch bevor da irgendjemand abnimmt, spielst du einen Ton mit einer Frequenz von 2600 Hertz ab. Und das ist in der Sprache der Telefone quasi das Wort für auflegen. Die Verbindung wird jetzt nämlich getrennt, aber du selber legst nicht auf.
Okay, das Ding denkt, ich habe aufgelegt, aber ich bin quasi noch in der Leitung.
Genau, und das ist entscheidend, weil wie gesagt, für das System hast du aufgelegt, du bist aber noch dran. Dein Telefon geht jetzt also eine Art Wartestand zurück. Und offiziell hast du auch weiterhin ja nur eine kostenlose Rufnummer gewählt. Und jetzt kommt eben Schritt 3. Du gibst jetzt einfach die Telefonnummer ein, die du eigentlich anrufen möchtest und du wirst auch verbunden. Und das geht wiederum über andere Töne. Die 3 war zum Beispiel 1100 Hertz.
Dieser Trick hier, hat der denn eigentlich auch außerhalb der USA funktioniert?
Also mit diesem Tonsystem arbeitet damals nur die amerikanische Telefongesellschaft Mabel. Aber du konntest damit in der ganzen Welt herumtelefonieren, also auch nach Europa oder nach Australien oder so. Und richtig absurd wird's jetzt, wenn ich dir sage, dass man diesen einen 2600 Hertz-Ton, um die Leitung zu kappen, super einfach nachmachen konnte. Dazu brauchte man nicht mal eine Orgel, sondern das ging eben mit dieser kleinen Plastikpfeife, die man damals in den Captain Crunch Cornflakes-Packungen findet. Und wenn man da reinpfeift, dann sind das genau 2600 Hertz. Und John hat auch noch eine davon, das hört sich in etwa so an.
And do you still have your whistle?
I do. You like me to blow it?
Yeah.
Krass. Das ist laut. Und jetzt, wo John das weiß, was macht er damit? Will er irgendwie auch selber kostenlos telefonieren? Also, oder was interessiert ihn daran?
John Draper ist damals einfach nur ein leicht abgedrehter Technikliebhaber. Dieses kostenlose Telefonieren, das ist sicherlich eine nette Nebensache, aber darum geht's ihm nicht. Ne? Er will einfach dieses System verstehen, auf das er da jetzt auf einmal Zugriff hat.
I was interested in it for the technology, and it gave me like root level access to the internal network of the phone system.
Na, root level access, das ist so sein Ding. Ne? Ich meine, weiß man ja auch noch aus der Geschichte vom Anfang, er will einen Piratensender machen, jeder andere würde sich die Technik kaufen und er hat aber diesen Anspruch, nee, will ich selber verstehen, basteln, herstellen und dann soll es funktionieren.
Genau, und ihm wird jetzt auch ziemlich schnell klar, dass er mit dieser Info, dass das alles über spezielle Töne funktioniert, eben nicht einfach nur kostenlos anrufen kann, sondern dass er noch viel weiter in dieses System eindringen kann. Das allererste, was er jetzt macht, das ist ein kleines Gerät zu basteln, das diese Töne abspielt. Das war eine kleine blaue Box und deshalb nennt er sie ganz pragmatisch einfach Blue Box. Und tatsächlich funktioniert die. Und er kann es gar nicht fassen, wie einfach Mabel es ihm da macht, diese Leitung zu hacken.
Which meant I could call special test numbers, inward operators. I could tap into the phone number through this auto-verify system that the operators use in case there's an emergency and they have to break in on an existing call. All of that you can get access to.
Also mit den richtigen Tönen kann er spezielle Nummern anrufen, er hat Zugang zu internen Telefonleitungen, an die sonst keiner rankommt und er kann sogar Leitungen abhören. Und da hört er jetzt nicht etwa seine Nachbarn ab oder seine neueste Flamme, sondern die Gespräche der Ingenieure, die bei Mabel arbeiten, weil so kriegt er nämlich noch mehr über dieses Telefonsystem raus.
Das ist jetzt natürlich eine Art von Grenze, die er da überschritten hat. Also wenn er jetzt andere Leute Gespräche abhört, dann ist das ja kriminell. Also ist er sich in dem Moment bewusst, was er da macht?
Nicht wirklich. Ich glaube, für ihn ist das erstmal wie ein Spiel. Er denkt gar nicht an die Konsequenzen und dringt einfach immer weiter in diese Welt vor. Und er ist nicht der Einzige, der dieses ganze Universum super spannend findet. Tatsächlich gibt es da nämlich ziemlich viele. Joe hat ihm nämlich nicht nur die Frequenzen der Töne gesagt, sondern ihm auch ein paar Nummern gegeben, die er anrufen kann, sogenannte Party Lines. Das sind einfach Konferenzschaltungen, wo halt mehrere Leute miteinander reden können. Und so rutscht er halt rein in diese kleine Community, die sich da an die Telefonleitung hackt.
Da ist richtig was los.
Die nennen sich Freaks, genau, mit PH von statt F für Phone Freaks. Und er fängt eben an, sich regelmäßig mit denen auszutauschen, entweder übers Telefon, aber manchmal eben auch real, wenn die sich irgendwo treffen. Und alle in dieser Community haben ihren eigenen Spitznamen. John braucht also auch einen und deswegen nennt er sich kurzerhand Captain Crunch, also wie die Pfeife aus der Cornflakes-Packung.
Ja, aber also jetzt treffen sich so ein paar Nerds, die das rausgefunden haben auf diesen Partys. Aber was macht denn diese Community jetzt mit ihrem Wissen? Was machen diese Phone-Freaks da?
Ja, die tauschen sich einfach über neue Entdeckungen aus und meistens auch über irgendwelche spannenden Telefonnummern, auf die sie gestoßen sind. Und einmal entdeckt John zum Beispiel die Krisenhotline vom Weißen Haus. Eigentlich eine total geheime Leitung, aber John hat es halt auch darin reingeschafft. Und da kann er die Füße natürlich nicht stillhalten. Er will jetzt unbedingt wissen, wer da so anruft im Weißen Haus und er hört die Leitung ab. Und während einem dieser Telefonate, die er da mithört, verlangt plötzlich jemand nach Olympus und die Person am Telefon sagt, okay, ich verbinde. Und wer geht da ans Telefon? Präsident Nixon.
Das ist ja wahrscheinlich ein toller Moment, wenn du merkst, du hast auf einmal Telefonzugang zu jemandem, der total abgeschirmt ist. Jetzt, du hast irgendwie Angela Merkel oder was weiß ich oder Wladimir Putin und jetzt, ja, was hat er gemacht?
Ja, er schreibt sich diese Nummer auf und nimmt die zur nächsten Freaker-Party mit, weil er natürlich weiß, dass das wie eine Bombe einschlagen wird.
So I gave them the number. They didn't believe it until they actually tried it. And there's one really smart-ass guy called got through and says, sir, we have an emergency on our hands, sir. We are out of toilet paper.
Alle wollen das unbedingt natürlich ausprobieren und als sie dann darauf anrufen, ruft einer der Typen einfach ins Telefon, Mr. President, wir haben ein Problem, wir haben kein Klopapier mehr.
Also guter Gag, guter Einfall. Ich denke jetzt nur langsam haben die sich weit vorgewagt. Also wenn das Ganze ein Spielfilm wäre, stünde jetzt als nächstes der Geheimdienst irgendwie vor der Tür.
Zumindest ist die Nummer ein paar Tage später nicht mehr zu erreichen und auch die Telefongesellschaft, die merkt so langsam, dass irgendwas im Gange ist. Also wenn man so eine Service-Nummer anruft, ne, dann sollte das eigentlich immer nur ein paar Minuten dauern. Aber die finden plötzlich Rechnungen mit stundenlangen Gesprächen über kostenlose Nummern. Das kommt denen natürlich komisch vor.
Das kann nicht sein.
Und dann wird diese Community natürlich auch immer größer. Die können dieses Geheimnis einfach nicht klein halten. Ist ja auch viel zu spannend. Und deswegen bekommt dann irgendwann auch der Journalist Ron Rosenbaum davon Wind und fängt an, ein paar Freaker zu interviewen. Und die wiederum erzählen ihm vom Captain Crunch und dass der unter den Freakern so eine kleine Berühmtheit geworden ist. Dieser Artikel wird dann im Esquire Magazine veröffentlicht, das war 1971. Und da stand eben bis ins kleinste Detail drin, wie das Blueboxing funktioniert und wie man das Ding nachbauen kann. Und das war quasi der Anfang vom Ende der Freaker.
Ja, was heißt das denn jetzt für ihn, für John Draper? Also wurde es jetzt ungemütlich für ihn nach der Veröffentlichung von dem Artikel?
Na, zumindest liest er den Artikel und denkt sich erstmal nur, jetzt wird's übel.
I go down to the local 7-Eleven store, pick up a copy of the Esquire article. And oh my God, I read that thing and I says, I can't believe he did that. They told everything. From this point on, phone streaking is never going to be the same ever again.
Ja, kann gar nicht glauben, dass da halt wirklich alle Geheimnisse drin stehen. Und jetzt wird es natürlich auch so langsam ernst für ihn, weil irgendwie hat das jetzt schon eine politische Dimension angenommen. Ne? Die haben ja quasi im Weißen Haus mitgehört. Und noch dazu befinden wir uns mitten im Kalten Krieg. Das heißt, es sind sowieso alle ein bisschen paranoid drauf, dass sie jetzt irgendwie bespitzelt werden. Und darum trifft John jetzt natürlich auch Vorkehrungen, weil er will nicht in den Knast kommen.
I went home, got rid of all my equipment. I took my notes and all that stuff. Pile them up in the boxes, drop them off at my sister's place.
Also geht nach Hause, packt seine ganzen Sachen zusammen, lädt das alles bei seiner Schwester ab und am besten wäre es jetzt wahrscheinlich, einfach mit dem Freaking komplett aufzuhören.
Aber so ein Typ ist John nicht, oder macht er das?
Nee, macht er nicht. Er findet diesen Kram einfach viel zu spannend, um zu sagen, ich lasse da jetzt für immer komplett die Finger von. Naja, und so kommt es dann halt auch, dass die Polizei ihm 1972 auf die Spuren kommt. Da ist er gerade unterwegs von der Uni nach Hause, will noch kurz beim 7-Eleven einkaufen. Da halten dann zwei Wagen neben ihn, ein paar Typen springen da raus, halten ihn fest und legen ihm die Handschellen an.
Was werfen Sie ihm denn vor?
Betrug und dass er die Leitungen manipuliert hat, um Gebühren zu umgehen. Und man hätte ihn wahrscheinlich aber auch gerne dingfest gemacht, so stellvertretend für alle Freaker, die in dieser Hacker-Geschichte irgendwie mit dabei waren.
Um Zeichen zu setzen, um zu sagen, so meine Freunde, passt bloß auf, dann passiert euch das hier. Ne?
Genau, und er war ja auch einer der wichtigsten Vertreter dieser Community. Aber er hat Glück im Unglück und er kommt nochmal glimpflich davon. Er bekommt nur eine Bewährungsstrafe von 5 Jahren und soll jetzt aber wirklich mit dem ganzen Kram aufhören.
Aber andererseits, so aus der Geschichte, wie wir ihn jetzt kennen, ist er ein totaler Technikfreak. Und er hat seine größten Erfolge als Technikfreak, als Captain Crunch gefeiert. Also wie hart wird das jetzt für ihn, wirklich die Finger von dem Zeug zu lassen?
Erstmal geht's, er findet nämlich was anderes, nämlich Computer. Er freundet sich mit den Apple-Gründern Steve Jobs und Steven Wozniak an und von denen lernt er auch ganz viel über Computer. Aber genau die wollen wiederum was von ihm über Blueboxing erfahren.
Also wird das nicht los?
Nein, die Sache geht wieder von vorne los. Ne? Er fängt wieder an, darum zu basteln. Er kann die Finger nicht von lassen. Ja, und 1976, als dann Steven Wozniak und Steve Jobs auch endlich Apple gründen, da fliegt er wieder auf und wird von der Polizei festgenommen. Und dieses Mal gibt es nicht nur eine Bewährungsstrafe, sondern er muss 1 Jahr in Haft.
Ein Jahr Knast, ich fasse mal zusammen, für, ja, man könnte ja sagen, Technikspielereien, ne? Oder Hacking von Telefonanlagen. Also eigentlich ist Draper ja jetzt nicht so ein Krimineller, der irgendwie andere Leute bewusst schadet oder Menschen wehtut oder sowas. Ne? Er hat nur einfach da ein Telefon-Hack gefunden und man könnte ihm vielleicht vorwerfen, dass er es gerne auch mal übertreibt. Also seine Telefon-Hacks nehmen ja dann Dimensionen an, die er selber nicht mehr kontrollieren kann. Das geht dann ja hinterher eben, ja, wie wir jetzt sehen, so weit, dass er dafür 1 Jahr in den Knast muss. Ist er denn nun damit durch?
Ja, er wird nach 4 Monaten entlassen, wegen guter Führung. Aber egal, wie sehr er sich das vornimmt, da jetzt irgendwie wieder rauszukommen, es wird nichts. Er kommt von diesem Telefonhacking nicht los. Er wird nochmal verhaftet. Dieses Mal wieder, weil er irgendwie mit Blueboxen rumgespielt hat. Er sagt, es wurde ihm in die Schuhe geschoben. Er weiß das gar nicht, er war das nicht. Naja, und danach fällt es ihm relativ schwer, wieder im Leben Fuß zu fassen.
Du hast ja jetzt selber mit ihm telefoniert. Wie geht's ihm denn heute?
Ja, er ist eigentlich relativ gut drauf. Er redet gerne über die Zeit von damals er lebt jetzt in Las Vegas, ist 74 Jahre alt. Hacken tut er immer noch, aber er sagt, er macht nichts Illegales mehr.
Und die Freaker?
Ja, die Freaker-Community, die gab es dann irgendwann nicht mehr. Nach dem Esquire-Artikel fing das ja schon an, so langsam Mainstream zu werden. Und dann stellte sich natürlich auch spätestens in den 90ern die Technik um. Und damit war es dann natürlich vorbei.
Wenn euch das interessiert, was Captain Crunch damals alles erlebt hat und wenn ihr die ganzen technischen Details nochmal nachlesen wollt, John Draper hat gerade sein Buch fertig geschrieben. Das ist zwar noch nicht draußen, aber auf unserer Internetseite findet ihr einen Link zu einer Warteliste. Und wer will, der kriegt auch noch eine Plastikpfeife dazu. Danke, Theresa. Wir als Gesellschaft verlagern immer mehr Teile unseres Lebens ins Netz. Wir vernetzen unsere Kühlschränke, wir vernetzen unsere Atomkraftwerke. Und je weiter das voranschreitet, desto wichtiger wird ja eigentlich Code. Und wer diesen Code programmieren kann, der kann sich entscheiden, wie er sein Know-how einsetzt. Für die gute oder die schlechte Seite. Und wer von all dem keine Ahnung hat, der kann Däumchen drücken, dass alles gut geht. Ich wünschte wirklich, ich hätte zumindest früher mal ein ganz klein bisschen aufgepasst, wäre zumindest ein ganz klein bisschen mehr Hacker. Trotzdem war es eine schöne Sendung. Danke dafür an Thomas Reintjes für seine Story über Sammy Kamka, an Esther Göbel, die davon erzählt hat, wie sie damit umgegangen ist, als ihr Rechner gehackt worden ist. Danke an Theresa Steudel für ihre Geschichte von Captain Crunch, dem Plastikpfeifenhacker. Und danke an Nika Bertram. Die Redaktion hatten Niloufar Elhami, Theresa Steudel und Julia Roche. Technik Andreas Fulford. Folgt uns gerne auf Spotify oder iTunes und wenn es euch gefallen hat, einfach weitersagen. Nächste Woche ist Paulus Müller wieder da. Ich bin Stefan Beuting und sag tschüss.
Deutschlandfunk Nova 100.
Hours and hours and hours went by, and by about 20 hours, over 1 million people had run the code, all of which had added me as a friend and said Sammy's my hero on their profiles.
Sammy Kamkas Strafe für den MySpace-Hack war ja, keine Computer mehr anfassen für ein paar Jahre. Und ich finde, das ist so unvorstellbar aus heutiger Sicht, ne? Weil überall Computerchips drinstecken, in Fahrkartenautomaten, in diesen Tablets, auf denen man unterschreiben muss, wenn man sich einen Kaffee kauft. Also ich glaube, das ist aus heutiger Sicht echt eine viel härtere Strafe, als es damals war. Und was nochmal diesen Unterschied klar macht zwischen der digitalen Welt heute und vor 10 Jahren, ist, Sammy sagt, als 2006 die Cops bei ihm waren und alle Computer mitgenommen haben, da war für ihn eigentlich das Härteste, dass sie auch seinen iPod mitgenommen haben. Weil damals war das eben noch nicht so einfach, an Musik zu kommen, sagt er.
Ja, nachdem ich dann gehackt wurde und überlegte, soll ich jetzt dieses Geld überweisen oder nicht und immer wütender wurde und danach irgendwann so trotzig, dachte ich, ihr Pisser, ich verwerte das als Geschichte und schreibe dann Text drüber. Während ich den Text dann geschrieben habe, der ist dann auch später veröffentlicht worden bei Krautreporter, und während ich den schrieb, war das ein gutes Gefühl. Das ist so ein bisschen wie wenn man ein schlimmes Ereignis verarbeitet. Das kennt man vielleicht, wenn man Tagebuch schreibt, und ich hatte dann auch natürlich noch recherchiert und habe im Zuge dieser Recherche gelernt, aha, ich war wenigstens nicht die Einzige, der das passiert ist. Auch große Institutionen, auch im Ausland, waren von genau diesem Trojaner auch betroffen. Das hat mich dann in meiner Scham so ein bisschen runtergeholt. Und als ich fertig war, war das ein gutes Gefühl, weil der Text auch damit endete, das weiß ich noch, dass ich geschrieben habe, die Verbrecher hatten meine Daten geklaut, aber nicht meinen Willen geknackt.
Also John Draper hat mir ja erzählt, dass er da 4 Monate lang im Knast saß, und man könnte jetzt meinen, da hat er aufgehört zu basteln. Es war wie ein kalter Entzug, aber so war es nicht. Ne? Er hat auch da weitergemacht und er hat dann sogar den Insassen beigebracht, wie man so eine Blue Box eigentlich bastelt.
I would draw them schematic diagrams with the parts, give them a parts number to where you could go down to the Rio Shack and they could buy the parts and they could build their own Blue Boxes.
Ja, und das macht er nicht etwa, weil er das jetzt besonders spaßig findet, sondern weil da eigentlich ein Plan dahinter steckt. Er hatte nämlich einfach Angst davor, dass die anderen Insassen ihm irgendwie zu Leibe rücken, weil es damals in den amerikanischen Gefängnissen ja schon ganz schön hart zuging. Und deswegen freundet er sich einfach mit allen Bösewichten da an und bringt ihnen bei, was er so kann. Und der Plan geht auch auf. Es krümmt ihm tatsächlich keiner im Haar.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.